fest miteinander verbunden. In guten wie in schlechten Zeiten, heißt es, sagt man oft. Und wenn es jetzt in Beziehungen, nicht nur in der Ehe, zu Stress kommt, dann passiert es ganz häufig und ist ganz normal, dass man in Kampf miteinander geht. Und dann schlage ich zu. Und was passiert? Gleichzeitig schlägt sie zurück, weil wir eine Einheit sind. Danke, Michi. Hoffentlich nicht so oft. Wenn ich bildlich gesprochen gegen meine Frau kämpfe, dann schlage ich im Endeffekt mich selbst. Dann kommt es auf mich zurück. Diesen Gedanken, den teilt die Bibel. Ehe, aber auch sonst enge Beziehungen zu Menschen sind ein Kampffeld. Es ist schwierig. Aber es ist unsinnig, gegeneinander zu kämpfen. Da schlägt man eigentlich sich selbst. Man tut sich selbst eigentlich nichts Gutes dabei. Aber leider gibt es die Tendenz, einander zu verletzen. Und häufig passiert es einfach dadurch, dass man oder weil man einfach unterschiedlich ist. Es ist nicht mal böswillig vielleicht. Es kann dazu kommen, aber es fängt oft damit an, dass man einfach unterschiedlich ist. Beide sind genial, aber Mann und Frau sind eben anders. Und dieses Anders, das kann zu einem negativen Kreislauf führen. Nicht nur, aber auch. Und dieser Kreislauf, um das heute geht, das hat mit dem Thema Liebe und Respekt zu tun. Die Bibel hat ein absolut positives Bild von Ehe. Es ist kein Ringkampf. Sie hat ein positives Bild als Ehe, wo verbindlich ein Mann und eine Frau miteinander sind, mit der Idee, dass sie miteinander gegenseitig aufblühen, an der Erfüllung aneinander, dass sie sich gegenseitig ergänzen und anspornen und so richtig zur Entfaltung kommen. Mit Gottes Hilfe. Und die Bibel kennt jedoch auch die andere Seite und ist ganz realistisch. Sie weiß, dass Ehe auch oder Beziehungen auch wie ein Gefängnis in der Hölle sein kann, dass es so anfühlen kann. Eine Bibelstelle sagt zum Beispiel, es ist besser, in der Wüste zu wohnen, als mit einer streitsuchenden und zornigen Frau. Realistisch. Es gibt Dinge, die eine Ehe zerstören können, zum Beispiel ganz eindeutig schlechtes Verhalten, auf unterschiedliche Weise, aber manche Ehen sind und werden katastrophal, weil man es nicht schafft, trotz der Unterschiedlichkeiten einen paar individuellen Weg zu finden, wie damit umzugehen. Und es ist oft verzwickt. Und ich möchte uns heute dann einen Kreislauf vorstellen, und zwar den Katastrophenkreislauf. Ich habe mal vor einiger Zeit ein Buch gelesen, durch das ich auch auf diesen Titel, auf dieses Thema gekommen bin. Das Buch hieß ganz praktisch Liebe und Respekt. Und da hat Dr. Emerson Engerichs so einige Erkenntnisse hineingepackt. Und er hat analysiert, dass in einem Konflikt die Mehrheit der Frauen, also nicht alle und nicht immer, aber so Mehrheit der Frauen, hat tendenziell eher das Gefühl, in dem Konflikt nicht geliebt zu sein. Und bei den Männern hingegen überwiegt das Empfinden, nicht respektiert zu werden. Und wenn man so in den Boxhandschuh reintritt, dann fühlt es sich genauso an. Die Schläge von der Frau fühlen sich nach was Respektlosem an und die Schläge des Mannes als etwas Liebloses. Er sagt, jeder braucht Liebe und Respekt. Das ist keine Frage, aber es geht mehr um das, was man als empfundenes Bedürfnis definiert. Also jeder braucht es ungefähr gleich, aber was man denkt, dass man braucht, was man empfindet, dass man braucht, ist bei Frauen stärker die Liebe und bei Männern stärker der Respekt oder Ehre, könnte man sagen. Frauen, nicht erfüllte Erwartungen werden als Mangel an Liebe gedeutet. Zum Beispiel, sie erlebt dann nicht die Nähe, nach der sie sich sehnt und sagt, ey, das ist lieblos. Männer hingegen, tendenziell, nicht erfüllte Erwartungen werden als Mangel an Respekt eingeordnet. Er lebt nicht die Anerkennung, die er sich wünscht. Eine Frau möchte von ihrem Mann bedingungslos geliebt werden und ein Mann möchte von seiner Frau bedingungslos respektiert und anerkannt werden. Mann und Frau können und sollten nach Gottes Idee eine tolle Einheit sein. Und der Weg dafür wäre, dass sie gegenseitig ihre Bedürfnisse nach Liebe und Anerkennung und Respekt schenken. So könnte es ausschauen. Dann ist ihre Beziehung intensiv durch Liebe und Respekt verbunden. Wenn diese Verbindung jedoch bricht, dann wird es zu so einem Katastrophenkreislauf, wo man ausschlägt und automatisch gleich wieder was zurückgibt und ausschlägt und wieder zurückkommt. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, ist ein Sprichwort. Und das Sprichwort lehnt sich auch an ein Bibelwort, kommt von dort, ist abgeleitet worden. Dieser Kreislauf, das wird wie so ein zerstörerischer Wirbelsturm. Das steigert sich manchmal immer mehr und immer mehr und ist immer verkorkster und immer katastrophaler. Wie dieser Boxkampf. Ohne Liebe reagiert sie ohne Respekt. Und ohne Respekt von ihr reagiert er wiederum ohne Liebe. Und das wird zu einem katastrophalen Kreislauf. Und so ein Sturm, der fängt ganz schnell an. Da braucht es nicht viel dafür. Die Wege, wie eine Frau zum Beispiel Liebe erfährt oder wartet, sind für Mann nämlich nicht immer offensichtlich und nicht immer klar. Und genauso umgekehrt. Was der Mann als eine kleine Lieblosigkeit vielleicht gegenüber der Frau gewertet hätte, rückblickend, ist für sie was ganz Großes und was ganz Schlagkräftiges, was viel Schmerzhaftes, als der Mann versteht. Empfinden nach Lieblosigkeit. Also es muss gar nicht sein, dass der Mann lieblos sein wollte, aber es wird so empfunden. Und genauso Respektlosigkeit beim Mann. Und wir merken, die Herausforderung der Unterschiedlichkeit, die hat so mehrere Ebenen, die das Ganze kompliziert machen. Und so sind wir uns manche Schläge gar nicht bewusst, die wir aushändigen, weil wir gar nicht darauf bedacht waren. Weil wir nicht wissen, was sie auslösen, welche starke Auswirkungen sie haben. Wie so ein Sturm starten kann. Eine Frau will tendenziell etwas ansprechen und konfrontiert den Mann, um die Verbindung aufrechtzuhalten. Also wenn irgendwas sie unsicher ist, okay, passt es zwischen uns, ist irgendwas hier, wo wir klären sollten, dann spricht sie das an und versucht, offene Kanäle aufrechtzuhalten, um sicherzugehen, ey, werde ich von dir geliebt? Weil ganz schnell fühlt man sich da verunsichert. Das Problem ist jetzt so, tendenziell oder was sein kann, der Mann denkt ganz schnell, diese Konfrontation drückt, damit will die Frau kontrollieren und bestimmen und herrschen und was von mir, was ich nicht hergeben möchte. Und der Mann fühlt sich angegriffen und nicht respektiert. Weil Männer hören Kritik als Geringschätzung ganz schnell. Und wenn er kritisiert wird, dann zieht er sich tendenziell zurück. Und nicht reden ist für die Frau oft mal wieder ein Angriff an Lieblosigkeit. Eine Anfeindung. Also das Ganze nochmal vereinfacht gesagt, die Frau will eigentlich über was reden, um bestätigt zu werden, liebst du mich eigentlich? Und es endet damit, dass sie in einem Streit auseinandergehen. Und nach dem Streit schreibt die Frau ins Tagebuch, mein Mann, unsensibel, ignorant, begriffsstutzig, nicht fürsorglich, rücksichtslos. Die Frau fühlt sich wahrscheinlich ungeliebt, verwundet, missverstanden, abgelehnt, unwichtig und verlassen. Der Mann schreibt nicht in sein Tagebuch, aber er denkt, sie ist zu Unrecht beschuldigend. Sie ist überemotional. Sie ist immer so kritisch. Sie ist nicht unterstützend. Sie ist respektlos. Und er fühlt sich schnell nicht respektiert. Er fühlt sich verurteilt, kritisiert. Er fühlt sich nicht gut genug. Er fühlt sich irgendwie niedergeprügelt und klein gemacht. Aber auch ohne Streit, teils unbedachte Kleinigkeiten führen zu so einem katastrophalen Kreislauf. Das Ding ist so, die Frau, die braucht Liebe. Also hier ist sie, er braucht Respekt, sie braucht Liebe, um den Herzenstank so ein bisschen aufzufüllen. Um eine Herzensverbindung zu haben, um wirklich zu sagen, okay, wir sind gerne miteinander, wir können miteinander und ey, das blüht auf. Dafür muss der Herzenstank voll sein. Und der Tank vom Mann ist eher Respekt, der Tank von der Frau ist eher Liebe. Das Problem ist das, wenn man einmal aufgetankt hat, das versickert ganz schnell. Man muss ständig nachleeren. Nachleeren an Respekt und an Liebe. Und das natürlich eigentlich voneinander. Und der Tank muss erst ein gewisses Level erreichen. Man hat hier so ein Überlaufventil. Und erst wenn dieses Überlaufventil erreicht wird, dann macht man das gerne und überfließt und schenkt dem anderen, was er wiederum braucht. Das Ding ist jetzt so, dass diese Liebe, die die Frau braucht, das ist wie Luft zum Atmen. Und wenn man jetzt hier auf diesen Schlauch tritt, dann hört die Versorgung auf und es macht sich schnell bemerkbar. Die Frau erstickt und wenn sie von Liebe erstickt, dann reagiert sie respektlos, ohne Ehre. Und beim Mann genauso umgekehrt. Der Mann braucht Respekt wie Luft zum Atmen und wenn man drauf tritt, dann erstickt er und er wird lieblos. Das ist natürlich vereinfacht, aber es hilft manche Situationen, die man so kennt, nicht nur in der Ehe, auch am Arbeitsplatz, zwischen Chef und Angestellten, im Team, vielleicht sogar zwischen Kind und Eltern, manches zu verstehen. Und diese Reaktion, dieser Kreislauf, der ist ganz natürlich, dahin tendieren wir. Genau, aber das können wir eben in anderen verschiedenen Dingen entdecken. Und ein spannender Film, der diesen katastrophalen Kreislauf auch nochmal in eine andere Ebene bringt, ist The Hate U Give, wo es über Polizeigewalt geht zwischen Weißen und afroamerikanischen Amerikanern, wie da so dieser Kreislauf genauso passiert. Das Ganze kann jedoch auch nicht nur katastrophal sein, sondern es kann auch positiv sein. Es kann dazu führen, dass man sich ein gegenseitig anspornt. Und so kann es auch einen Kraftspendekreislauf geben. Einen Kraftspendekreislauf. Seine Liebe motiviert ihren Respekt. Das motiviert wieder seine Liebe, das motiviert wieder ihren Respekt und das motiviert wieder seine Liebe. Und dann ist es nicht wie so ein Boxkampf, sondern fängt es an, dass man Liebe gibt und den Mann versorgt. Hier zum Beispiel Red Bull verleiht Flügel, es blüht auf, es geht nach oben, indem man hier nicht respektlos, sondern Respekt und Liebe gibt. Ein Kraftspendekreislauf. Blumen erfreuen das Herz. Red Bull gibt mal Energie, wenn man müde ist. Ein Kraftspendekreislauf. Es gibt das Sprichwort Happy Wife, Happy Life. Wenn ich meiner Frau Gutes tue, dann kommt es mir wieder zugute. Das ist nicht irgendwo hergegriffen, das ist zutiefst biblisch. Epheser 5, 28, da heißt es, genauso müssen die Männer ihre Ehefrauen so sehr lieben, wie sie sich selbst lieben. Denn das ist ja auch klar, wer seiner Ehefrau mit Liebe begegnet, der beweist damit auch, sich selbst zu lieben. Weil das kommt wieder zurück. Natürlich gibt es Situationen, wo dieser Kreislauf krank ist und nicht funktioniert, aber so wäre die Vorstellung Gottes für Beziehungen. Die Bibel hat ein absolutes positives Bild von Ehe. Christliche Ehen haben keine Garantie, dass sie funktionieren, aber sie hätten das Potenzial, die besten Ehen der Welt zu sein. Dieses biblische Konzept finden wir. Das heißt, der Mann ist der Hauptleiter und er soll lieben und die Frau soll ehrfürchtig sein. Das finden wir in der Bibel und es wäre spannend, Ideen zu sammeln, wie das ganz praktisch ausschauen kann, aber heute nicht. Dafür möchte ich euch aber ein bisschen was anderes Nützliches mitgeben. Nützliches, wie man einen Katastrophenkreislauf von der vorherigen Seite durchbrechen kann. Wie kommt man, wenn man im Katastrophenkreislauf drin ist, zu einem Kraftspendekreislauf? Das passiert ja nicht einfach von heute auf morgen, man wacht auf und alles ist wieder gut. Wie passiert das? Es wird uns tendenziell gesagt, in Hollywood, von Freunden sogar, ey, wenn du im Katastrophenkreislauf bist, wenn du das über dich ergehen lassen musst, diese Respektlosigkeit von deiner Frau oder diese Lieblosigkeit von deinem Mann, dann lass es bleiben. Und da braucht es ein heiliges Umdenken. Gott sagt uns, ja, es ist falsch, dass er oder sie so handelt und reagiert, aber beeinflusse es. Flüchte nicht vom Schlechten, sondern kämpfe mit Gutem. Meine Reaktion ist meine Verantwortung. Klar gibt es diesen Kreislauf und es ist natürlich, dass ich zurückschlage, aber ich habe immer noch die Verantwortung und ich kann mich entscheiden, es anders anzupacken. Wir denken, Jugendliche denken oft, ich habe so vielleicht gedacht, wahrscheinlich schon, wir denken vor der Ehe, der größte Kampf ist es, die Prinzessin zu erobern. Aber der eigentliche Kampf fängt dann erst an. Und es ist ein Kampf, den wir kämpfen sollen, nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern gegen diesen katastrophalen Kreislauf anzukämpfen und versuchen, zum Kraftspendekreislauf zu kommen. Und ja, das kostet was. Aber die Kosten, diesen Kampf nicht kämpfen zu wollen, sind höher. Nämlich, wenn wir immer davonlaufen, wenn es nicht gut läuft, dann werden wir in unserer Welt nur noch Leute haben, die ungeheilte Wunden herumlaufen und beziehungsunfähig sind. Wir dürfen unzufrieden sein. Der christliche Weg zur erfüllten Ehe, der hat eine Vision und einen Weg, wie das ausschauen kann. Dass es kraftspendend wird. Und vielleicht befindest du dich selbst gar nicht auf diesem christlichen Weg und deswegen darfst du dich gerne einladen lassen, dich auf diesen Weg zu begeben. Aber so die Aussage für jetzt ist, warte nicht auf bessere Zeiten, sondern gestalte sie. Dieses Muster vom Katastrophenkreislauf, das ist mal zu erkennen, dass das existiert, dass das passiert in meinen Beziehungen, das zu entdecken und zu merken, ah, stimmt, das ist irgendwie so ein Automatismus, ich schlag, sie schlägt zurück. Das zu sehen, schon allein, das hilft, die andere Seite besser verstehen zu können, nachzuvollziehen können, was bei der anderen Person abläuft. Es hilft, wenn der Fuß wieder über dem Luftschlauch der anderen Person an Liebe schwebt und ich eigentlich gerne zutreten würde. Ich sage, oh, Moment, wie kann ich diese Situation in einer Art und Weise ansprechen, nicht zu meiden, sondern wie kann ich es ansprechen, dass es nicht lieblos oder respektlos rüberkommt, dass es mir ums Wesentliche geht, dass ich an mich selbst denke, wie es gut werden könnte. Wann und wie ich es sage, klingt es für den anderen feindselig und verächtlich oder einladend? Und dieses Bild vom Kreislauf kann auch helfen, proaktiv natürlich zu sein. Zu merken, okay, ey, wie kann ich Liebe geben? Wie kann ich Respekt geben? Das erlebbar machen, nicht nur denken, okay, ich habe es mal gesagt und ich sage es immer wieder und das muss wohl irgendwie ankommen, sondern es erlebbar machen für die andere Person. So, aber wie kann man jetzt konkret ausbrechen tatsächlich? Und dafür gibt es einen Gnadekreislauf. Das ist der Gnadekreislauf. Der beinhaltet Versöhnungsbereitschaft. Dass man sagt, ey, manchmal auch gemeinsam gelingt es. Dass man sagt, wir sind gerade wieder im Katastrophenkreislauf, oder? Lass uns doch aufhören. Lass uns miteinander gnädig sein. Ich liebe dich. Aber kam ich lieblos rüber? Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Ey, kam ich respektlos rüber? Entschuldige, ich achte dich eigentlich. Versöhnungsbereitschaft. Das ist ein Gnadenkreislauf. Der Gnadenkreislauf ist aber noch mehr als das. Der Kreislauf sagt, er reagiert ohne Liebe, trotzdem reagiert sie mit Respekt. Oder er reagiert mit Liebe, trotzdem reagiert sie ohne Respekt und trotzdem reagiert er wieder mit Liebe. Das ist der Gnadenkreislauf. Und für diesen Gnadenkreislauf, da braucht es Ausdauer. Wir versuchen, den Kampf zu kämpfen, auch dann zu lieben, auch dann zu respektieren, wenn der andere nicht mitmacht. Bedingungslos. Auch wenn nichts zurückkommt. Es gibt gute Gründe, natürlich aufzugeben. Aber wir dürfen Verzögerungen nicht als verlorenen Kampf deklarieren und interpretieren. Und das andere ist, wenn wir den Gnadenkreislauf versuchen zu leben, und es Zeit braucht, bis es vielleicht ankommt. Es gibt jemanden, der das sieht. Das ist Gott. Und aus seiner Kraft kann man geben, wenn man selbst nicht empfängt, weil er uns unseren Herzenstank auffüllen kann. Und man macht weiter und bleibt dran, nicht weil was zurückkommt, sondern weil es was Ehrbares und was Heiliges an sich hat. Soweit mal diese Kreisläufe. Gott selbst ist das eindrücklichste Beispiel der Umsetzung dieses Gnadenkreislaufs. Dass Gott Menschen liebt, das hat man schon gehört, aber dass er auch respektiert. Was könnte das bedeuten? Ich habe mal ein bisschen überlegt, es könnte bedeuten, dass Gott sagt, ey, ich pfeife nicht auf dich. Ich nehme mich deiner an. Oder ich traue dir was zu. Oder ich feiere dich, so wie ich dich gemacht habe. Das ist schon ziemlich gut. Oder ich schenke dir Anerkennung, indem ich dich in meiner Familie aufnehmen will. Das sind Arten und Weisen, wie Gott Respekt kommuniziert. Und ich möchte euch eine Begebenheit schildern, in der man merkt, wie krass Jesus mit Respekt geantwortet hat, obwohl er einen brutalen Schlag an Lieblosigkeit erfahren hatte. Jesus lebte ungefähr 33 Jahre auf dieser Erde. Die letzten 3 Jahre waren die ereignisreichsten und die intensivsten. Die 4 Evangelien beschreiben hauptsächlich diese Zeit. Also 4 Bücher in der Bibel handeln von diesen 3 Jahren. Aber es gibt auch einen Autor in der Bibel, der sagt, ey, wenn man aufschreiben wollen würde, alles, was Jesus getan hat, dann würden alle Bücher der Welt nicht ausreichen. Also da 3 Jahre, da ist viel, viel passiert. Es war eine intensive Zeit. Und jedenfalls, diese 3 Jahre, die verbrachte er täglich mit Menschen, die ihm folgten. Also nicht wie bei Instagram oder auf Facebook oder sonstigen Sachen, dass man jemand folgt, sondern sie sind gefolgt. Sie verbrachten 24 Stunden, 7 Tage die Woche tendenziell gemeinsam. Sie reisten viel. Sie schliefen gemeinsam in jenem Haus, mal in diesem Haus, vielleicht auch mal im Freien. Sie sahen viel, sie redeten viel, sie erlebten viel. Und aus dieser Menge an Nachfolgern, da gab es 12, mit denen Jesus besonders viel Zeit verbrachte. Und dann gab es womöglich noch 3, die ihm noch enger standen. Und einer davon war Petrus. Petrus hatte viel mit Jesus erlebt und durchlebt. Er hat krasse Sachen erlebt. An Leib, an seinem eigenen Körper. Er ist am Wasser gelaufen wegen Jesus. Er hat Krasses gemacht. Und sie standen sich sicher nahe. Aber es sollte ein Tag kommen, an dem Petrus Jesus einen harten, lieblosen Schlag versetzen würde. Und Schläge tun umso mehr weh, je näher man jemandem steht. Jesus wusste, was ihm am Ende seiner Zeit auf der Welt erwartete. Und er hatte Angst davor. Er hatte Angst vor dem qualvollen Tod am Kreuz. Er hatte Angst, neben den körperlichen Leiden auch diese seelischen Leiden getrennt zu sein von seinem Vater im Himmel, mit dem er völlig eins war. Er war bereit, freiwillig dort zu sterben. Mehr dazu, warum. Aber jedenfalls bat er seine Jünger, bei ihm zu sein, kurz bevor das ganze Prozedere in Gang kommen sollte, Schlag auf Schlag. Er bat sie um ihre emotionale Unterstützung in dieser Zeit, indem er sie bat, ey, seid mit mir wach in der Nacht, betet mit mir. Und sie haben geschlafen. Und dann ist das Ganze losgegangen, Jesus ist gefangen genommen worden, verraten worden, gefangen genommen worden. Es gab gesetzwidrige Verhörungen und schließlich hat es dann am Kreuz geendet. Zuvor jedoch noch, in der Morgendämmerung, kurz nachdem Jesus gefangen genommen worden war, eine gewisse Zeit danach, da sehen wir Petrus, wie er an einem Lagerfeuer steht, wahrscheinlich, und gefragt wird, 3-mal, ob er nicht auch ein Nachfolger, ein Freund, jemand, der sich nahe fühlt zu Jesus. Und er sagt 3-mal nein. Er hätte nichts mit diesem zu schaffen. Und es war nicht etwas, was Jesus unbewusst war. Er wusste, dass Petrus das gesagt hatte. Uff, gerade jetzt, wo er diesen Beistand gebraucht hätte. Schon allein gedanklich und emotional wird ihm nicht nur im Stich gelassen, sondern er wird richtig verletzt. Er kriegt einen richtigen Schlag ab an Lieblosigkeit. Natürlich bedauerte Petrus später, was er gesagt hatte, aber es war raus. Und das, obwohl er zuvor noch Treue bis in den Tod versprochen hatte. 3 Tage war Jesus im Grab und er stand wieder auf. Und die anderen Jünger und Petrus haben sich sicher gefragt, wie wird Jesus jetzt reagieren? Was wird passieren, wenn er zurückkommt, wenn sie sich begegnen? Begegnen sie sich überhaupt? Nach seiner Auferstehung schlug Jesus nicht zurück, indem er Petrus verachtete oder indem er ihn überhaupt mied und ihm nie wieder begegnet wäre. Nein, er suchte die Begegnung mit Petrus, um die Beziehung wiederherzustellen. Und nicht nur das, er begegnete Petrus 2-mal in einer ganz besonderen Art und Weise. Einmal begegnete Petrus 1:1. Wir wissen gar nicht, was da passiert ist, wann das war, wo das war, was geredet wurde. Wir wissen nur, dass es passiert ist. Es wird genannt. Und das andere Mal ist eine Begegnung am See Genezareth. Die Jünger waren wieder fischen gegangen, hatten erfolglos gefischt. Und Jesus stand am Ufer und hat gewartet und hat für sie Frühstück vorbereitet. Das ist eines meiner Lieblingskapitel in der Bibel. Und nach dem Frühstück ist er wahrscheinlich ein paar Schritte mit Petrus gegangen. Und er fragt ihn, ob er ihn liebt. 3-mal. Und Petrus bekräftigt es stark. Und ich glaube, indirekt sagt Jesus und drückt Jesus aus, ja, ich glaube es dir. Aber Jesus macht seine Gnaden-Freundes-Wiederherstellungsakt vollkommen, indem er Petrus mit Respekt und Ehre begegnet. Und zwar traute er ihm in diesem Moment, kurz nachdem er ihn verraten, verleugnet hatte, gewaltig viel Verantwortung zu. Er sagt, ey, du wirst derjenige sein, dem ich Verantwortung gebe für diejenigen, die Jesus in Zukunft nachfolgen wollen, für sie die Verantwortung zu übernehmen. Das möchte ich für dich. Und schließlich endet Jesus mit der Einladung, folge mir nach. Er sagt also indirekt, hey, ich will weiter mit dir unterwegs sein. Bedingungsloser Respekt und Liebe zugleich, die Jesus hier praktiziert. Und dies, ihr Lieben, und diesen Respekt, den möchte er auch dir bieten. Gott will in Verbindung mit dem Menschen sein und nicht mit Menschen als Allgemeinheit, als Geschlecht, als Spezies, sondern mit jedem Einzelnen möchte er in Verbindung sein, auch mit dir. Wie mit so einem Ständer, wo man einfach nicht aus kann, weil man zueinander gehört. Die Bibel beschreibt jedoch die Realität, dass der Mensch wissentlich oder unwissentlich in Feindschaft mit Gott lebt. Dass er ausschlägt. Schon allein zu ignorieren, dass Gott existiert, ist ein Akt an Respektlosigkeit gegenüber ihm. Oder dass man nicht hundertprozentig moralisch lebt nach Gottes Maßstäben. Das ist ein Schlag an Lieblosigkeit und Respekt in Gottes Gesicht. Und das schafft natürlich keiner. Aber Gott hält es aus. Er schlägt nicht zurück im gleichen Moment. Er hält es aus. Er schlägt nicht zurück. Noch nicht. Das Sprichwort, wer Sturm, wer Wind sieht, wird Sturm ernten, in Hosea 8, Vers 7, drückt eigentlich aus, es wird ein Tag der Rechenschaft kommen, wo man sich verantworten muss vor Gott. Er wird mal zurückschlagen, einmalig, aber noch ist es nicht so weit. Bis dahin ist er geduldig. Und nicht nur das. Ich habe gesagt, Jesus war bereit, freiwillig am Kreuz zu sterben. Die Mission bestand darin, den brutalen Tod am Kreuz zu sterben. Schuldlos und freiwillig, weil das die einzige Möglichkeit war, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, versöhnt zu werden mit Gott. Damit sie ausbrechen können aus dem Katastrophenkreislauf und dieser Gnadenkreislauf überhaupt möglich ist. Dass die Gnade Gottes überhaupt greifen kann, um auszubrechen. Das ist ein bedingungsloser Gnadenakt Gottes für dich. Und vielleicht hattest du bisher nicht viel mit Gott zu tun. Vielleicht hast du ihn mehr aus der Ferne beobachtet. Vielleicht spürst du auch ganz genau, dass du eigentlich nicht zu diesem Gott passt, der so bedingungslos liebevoll und respektvoll ist. Du findest ihn faszinierend, aber du merkst, du passt nicht zu ihm. Aber er will dich. Bist du dann bereit, dein Herz mit seiner Liebe und mit seinem Respekt füllen zu lassen? Damit möchte ich eigentlich enden. Bist du bereit, dein Herz mit seiner Liebe und seinem Respekt füllen zu lassen, um in diesen Gnadenkreislauf einzutreten, es wirklich zu erfahren und dein Herz erfüllen zu lassen mit Gott? Ich möchte noch beten. Guter Gott, wenn wir in dein Wort schauen, dann entdecken wir, dass du dort Dinge hineingeschrieben hast, die relevant sind. Du bist realistisch und du sagst, das zwischenmenschliche Leben, das gelingt nicht. Aber auch die Beziehung zu dir, die gelingt nicht. Das ist ein katastrophaler Kreislauf. Aber du bist derjenige, der das verändern kann. Und Jesus, möchte ich jetzt bitten, erstmal für diejenigen, die kämpfen in ihren Beziehungen, die kämpfen wollen, die bedingungslos auch Respekt geben wollen, bedingungslos Liebe geben wollen. Und ich möchte dich bitten, dass du ihren Herzenstank, wo er einfach leer ist, dass du ihn ausfüllst, dass du ihn auffüllst, um dran zu bleiben, dass du dich erfahrbar zu ihnen stellst, sie deine Nähe spüren, dass sie merken, dass du ihr Herz füllst und sie befähigst, das zu tun. Aber Jesus, ich möchte dich auch bitten, wer sich persönlich angesprochen fühlt, auch diesen Kreislauf mit dir zu beenden, nicht in Feindschaft mit dir bleiben zu wollen, sondern dein Bemühen, deine Liebe und dein Respekt Reaktion hervorgerufen hat. Und man sich dir nähen möchte. Ich möchte dich bitten, dass du hilfst, diesen Weg zu gehen, diese Schritte zu gehen, um diese Versöhnung mit dir zu schaffen. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde da einfach auch Hilfe sein können. Hilfe sein können, um zu zeigen, wie das geht, Herr. Danke, dass du so ein gewaltiger Gott bist, der wie beim Petrus nicht einfach respektlos und lieblos reagiert, sondern so überraschend, so stark reagiert, mit so unfassbarer Liebe und unfassbarem Respekt. Danke dafür. Amen.